eine Einstiegsfrage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, wie wachsam bist du in Begegnungen? Das Schöne ist, wir haben da im Prinzip in den letzten 5 Minuten haben wir da reingespürt und haben das geübt. Wir glauben, dass Gott da ist, vor allen Dingen, wenn Menschen, die an den Glauben zusammenkommen, dass er auf eine verborgene und kraftvolle Art und Weise da ist und dass er wirken will, dass er sozusagen nicht nur vertikal wirken will an uns, sondern dass er auch in Begegnungen, wenn wir uns gegenseitig zuwenden und sagen, hier zwickt's und da klemmt es, da will er wirken. Wir sollen sozusagen als Menschen, wir können wie so Scharniere wirken. Oder wenn wir uns mit einer Lichtmetapher bewegen, wie so Spiegel. Das Licht kommt von oben und wir können das aus der Vertikalen in die Horizontale übertragen. Und das kann, das ist das Spannende, das kann jederzeit passieren. Und zwar in besonderem Maße dann, wenn sich Gesichter einander zuwenden, so wie wir es auch eben getan haben, wenn wir uns als Menschen einander zuwenden. Und das passiert einfach mit dieser Geste an, dass wir wirklich mal hinschauen, unser Gegenüber anschauen. Und dann natürlich nicht nur oberflächlich oder als Partyspaß, ich weiß nicht, wir haben das früher mal gemacht, gegenseitig in die Augen gucken und wer zuerst lacht, hat verloren. Sondern dass wir uns wirklich in Anteilnahme gegenseitig anschauen. Vor knapp 3 Wochen, 25. August, da ist es mir an einem Tag 4-mal passiert in zufälligen Begegnungen, dass ich Jesus ins Gespräch gebracht habe. Und ich stand ein bisschen neben mir, weil ich gedacht habe, kann das wahr sein? Also eigentlich brauche ich klar normierte, geregelte Situationen, wie zum Beispiel die Predigt, um über Glaubensdinge sprechen zu können. Also irgendwie, ich brauche eigentlich eine klare Aufgabe und eine klare Rolle, um über Jesus zu sprechen. Und so das freie Spiel der Kräfte und im Alltag und mit Kollegen oder mit Fußballkumpels über den Glauben ins Gespräch zu kommen oder bei zufälligen alltäglichen Begegnungen, da schwimme ich oft und das passiert mir nicht oft. Und das war irgendwie so, innerhalb von an einem Tag ist mir das gleich 4-mal passiert und bei 3-malen wusste ich gar nicht, also da habe ich keine Resonanz richtig gemerkt. Da habe ich es einfach so ein bisschen reingesprochen, so ein paar Sätze reingesagt meinem Gegenüber in der Begegnung und beim 4. Mal, da kam eine Resonanz, da kam eine Rückmeldung, davon erzähle ich euch am Ende der Predigt. Ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich mit mir los? Was ist eigentlich passiert, dass ich auf einmal diesen Drang habe, Gott und seine Liebe ins Gespräch zu bringen? Und ich habe ein bisschen zurückgespult und den Samstag davor, den 23. August, hatten wir hier einen Workshop. Und da ging es eigentlich genau um unseren Auftrag als Gemeinde, als Christen in diese Welt hinein, Gottes Reich auszubreiten, seine Liebe auszubreiten. Und da gab es einen Moment, wo der eingeladene Referent für uns gebetet hat und wo wir angewiesen wurden, uns so hinzusetzen, zu öffnen und Gottes Liebe erstmal für uns selbst zu empfangen. Dieser Moment war eigentlich gar nicht so prägnant für mich, war gar nicht so emotional, aber ich habe mir hinterher gedacht, dann am Montagabend, vielleicht ist da doch was passiert, was irgendwie unter meinem Radar durchgerutscht ist. Also irgendwas passiert, vielleicht habe ich es gar nicht so gemerkt. Der Gottesdienst am 24., also vor 3 Wochen, der war für mich persönlich auch irgendwie besonders. Da habe ich irgendwie auch was wahrgenommen von Gottes Gegenwart, von Gottes Kraft. Genau. Und vielleicht war einfach mein Herz voll. Und Montag habe ich so einen gewissen Innendruck gespürt, das, was ich empfangen habe, weiterzugeben. Meine Frau hat letzten Sonntag gepredigt, ihr findet die Predigt bei YouTube, dringende Empfehlung, sich das anzusehen, anzuhören und ihr Punkt in der Predigt war genau das, dass wir sozusagen in der in der Vertikalen, wenn wir im Gebet sind, wenn wir auf Gott ausgerichtet sind, das Gebet eigentlich nichts anderes ist, dass wir Gott anschauen und uns von ihm anschauen lassen. Ja, dann kommt auch Kommunikation, dann kommen auch Worte dazu, aber eigentlich ist es erstmal einfach dieses Begegnungsding und manchmal muss man da gar nicht viel sagen. Wenn wir jetzt, ich bin um die erste Folie, in einer Gottesdienstserie sind, unter der Überschrift Salz und Licht. Salz und Licht, das kommt in der Bergpredigt vor und Jesus spricht das seinen Jüngern zu und ich spreche es euch zu. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das wird uns einfach zugesprochen, das wird den Jüngern zugesprochen und ich leite das heute mal einfach an euch weiter. Ich hole das in Erinnerung. Das hat Jesus seinen Jüngern zugesagt, das sagt Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern zu. Das seid ihr. Soll uns nicht unter Druck setzen, sondern Jesus spricht uns hier, er spricht seinen Jüngern etwas zu. Und wenn wir hören und glauben, dass es so ist, dann kann es anfangen, eine Wirkung zu entfallen. Also dieses Salz- und Lichtding, das soll uns gerade nicht unter Druck und unter Stress setzen, sondern Jesus spricht uns zu. Das, was ich bin, Jesus sagt auch von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wenn ihr mich anschaut, wenn ihr im Blickkontakt mit mir seid, wenn ihr eine vertikale Ausrichtung habt auf mich, wenn ihr meine Liebe empfangt, dann werdet ihr das in diese Welt hinein spiegeln. Vor 2 Wochen hatten wir, glaube ich, diesen Blutmond, ne? Sonntagabend. Totale Mondfinsternis. Der Mond reflektiert das Sonnenlicht. Der Mond hat in sich keine Lichtenergie. Der Mond reflektiert das Sonnenlicht. Und wir als Gemeinde und als einzelne Jüngerinnen und Jünger, wir dürfen sozusagen Monde sein. Wir dürfen uns von Jesus anscheinen lassen und dann dürfen wir das in diese Welt hinein reflektieren und dürfen es da hell machen, mit Jesus hell machen, wo es dunkel ist. Heute der besondere Fokus Salz und Licht in Beziehungen und Begegnungen, in Kontakten. Ich lese dazu aus Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 4. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die Schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Ich lasse die Lesung mal an dieser Stelle abbrechen und lade euch ein, auch mal die Pausentaste zu drücken. Wir kennen die Folgen, wir sind im Kopf schon sehr schnell weiter. Silber und Gold habe ich nicht, also bei mir klingelt da so ein Kinderlied im Kopf und am Ende wird der Gelähmte geheilt und springt und hüpft da im Tempel und es wird sozusagen eine Lawine losgetreten. Aber es fängt an mit diesem Moment der Kontaktaufnahme. Hinsehen und dann auch in die Begegnung holen. Schau uns an. Wann hast du das letzte Mal gesagt? Schau mich an. Oder schauen Sie mich an. Wann bist du das letzte Mal so bewusst und konzentriert in eine Begegnung, in einen Blickkontakt reingegangen? Das ist eigentlich was richtig Intimes. Das ist ganz schön steil. Sie schauen ihn an und sie sagen, schau uns an. Schau mich an. Ich möchte noch mal ein Gebet sprechen. Jesus, wir wollen dein Augenpaar heute spüren und annehmen. Und wir danken dir, es ist schon längst auf unser Leben gerichtet. Auf das, was uns bewusst ist, auf das, was unbewusst ist. Auf unseren Schmerz und auf das Schöne. Und danke, du selbst sagst uns, schau mich an. Herr, du weißt jetzt schon, was für Begegnungen wir nachher im Bistro haben werden, was für Begegnungen wir heute noch haben werden und nächste Woche. Herr, wir laden dich ein, dass du unsere Gesichter gebrauchst, dass auf unseren Gesichtern sich dein Gesicht spiegelt, dass in unserem Blick dein Blick für unser Gegenüber überspürbar und erfahrbar wird. Amen. Es ist erstmal etwas sehr Alltägliches, so dieser Blick, diese Kontaktaufnahme. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Punkt gibt, wo du innerlich so ein bisschen aussteigst, weil du Respekt davor hast. Also bei mir wird ein bisschen unwohl bei dem Gedanken, einer gelähmten Person zu sagen, steh auf und geh. Vielleicht sagst du, oh, da weiß ich nicht, da fühle ich mich überfordert. Aber vielleicht kannst du überlegen, an diesem Punkt anzufangen. Gott zu fragen, wen soll ich anschauen? Von wem soll ich mich anschauen lassen? Wo soll ich in die Begegnung gehen? Wo soll ich in die Kontaktaufnahme gehen? Es kann dramatische Folgen haben. Es ist etwas Kleines, etwas Alltägliches, Blickkontakt aufnehmen. Aber es kann dramatische Folgen haben. Es kann eine Lawine lostreten. Ich habe mir zur Illustration jetzt wieder ein wissenschaftliches Fachgebiet gesucht. Heute ist es die Chaos-Mathematik. Ich entwickle hier in Wetzlar die Neigung, mir Fachgebiete zur Illustration herauszusuchen, von denen ich wenig Ahnung habe. Und ich mache dann manchmal Fachleute nervös. Also alle, die irgendwie mit Mathematik zu tun haben, ihr könnt jetzt das mal genau mitschneiden. Und ich für jede sachdienliche Hilfe bin ich dankbar. Also Chaos-Mathematik. Erstmal, ich bin nicht stark in Mathe gewesen. Ich war vor allen Dingen in der Mittelstufe, war ich so ein Kandidat zwischen 4 und 5 Schulnoten. So. Und ich weiß noch, Ende der 10. Klasse, ich glaube, es war Halbjahreszeugnis, vielleicht auch Versetzung in die 11, da ging es um die Noten. Und ich war etwas nervös, weil ich 2 Fünfen geschrieben hatte. Und der Mathelehrer sagte dann bei der Notenbesprechung, Johannes, ich müsste dir eigentlich eine 5 geben, aber du kriegst eine 4, weil du gut Gitarre spielen kannst. Und an der Stelle habe ich etwas über Chaos-Mathematik verstanden. Vielleicht wollte er mir das auch vermitteln. Also es gibt manchmal Ursachen oder manchmal Dinge, die haben Wirkungen, die hat man gar nicht erwartet. Die hat man irgendwie so gar nicht auf dem Zettel gehabt. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich mit meinem Gitarrespielen jetzt mal irgendwie einen Notenschritt besser in Mathe werde. Also es geht bei dieser Chaos-Theorie oder Chaos-Mathematik geht es um Ursache und Wirkung. Und es geht vor allen Dingen darum, dass es manchmal Phänomene gibt, wo man sich fragt, wo kommt das auf einmal her? Also ein Schlagwort ist der sogenannte Schmetterlingseffekt. Schmetterlingseffekt. Und dabei geht es darum, dass sozusagen die Flügelschläge eines Schmetterlings einen Tornado auslösen können. Also das ist so die Behauptung oder das Thema der Chaos-Mathematik. Kleine Ursachen, große Wirkungen. Was auf ersten Mal irgendwie, ne, also die machen nicht viel Wind, so Schmetterlinge. Tornado macht viel Wind. Es kann aber sein, dass es Dominoeffekte gibt. Genau, Dominoeffekte. Gibt es manchmal. Manchmal baut sich etwas auf, dass eine kleine Ursache am Anfang, aber es wird am Ende eine Lawine ausgelöst. Geht da viel Wetter, Naturphänomene, da taucht das auf. Genau, und die Chaos-Mathematik, soweit ich das verstanden habe, beschäftigt sich irgendwie damit. Und mich hat das so insoweit ermutigt, also man hört irgendwie dabei Chaos-Theorie, Chaos-Mathematik, irgendwie bei Naturkatastrophen oder bei schlimmen Wetterphänomenen, kleine Ursachen, katastrophale Wirkungen. ich habe dabei gedacht, könnte es sein, dass, wenn ich über meine Wirkung als Mensch nachdenke, die Worte, die ich sage, die Gesten, die ich vermittle, dass genau dieses Prinzip auch wirksam sein könnte, dass manche Dinge, die ich tue, obwohl sie mir nicht sehr machtvoll kommen, machtvoll vorkommen, dass sie trotzdem große Wirkungen haben können. Dass, wenn ich mit einer Sache anfange, dass es einen Dominoeffekt auslösen kann, auch zum Guten. Zweiter Gedanke, den ich irgendwann mal aufgelesen habe, hat auch mit Mathe zu tun. Das sogenannte kleine Weltphänomen. Ich bitte mal um Handzeichen, wem sagt das was? Kleine Weltphänomen? Okay, dann scheine ich tatsächlich der Experte zu sein hier. Das beruhigt mich ein bisschen. Also kleine Weltphänomen sagt, jeder Mensch auf dieser Erde ist mit jedem anderen Menschen auf dieser Erde, immerhin irgendwie so zwischen 8 und 9 Milliarden sind das, glaube ich, gerade, verbunden über 5 bis 6 Ketten. Also um 5 oder 6 Ecken kennt jeder Mensch jeden anderen Mensch. Das ist ein bisschen verrückt, aber wenn man sich vorstellt, jeder einzelne Mensch kann sich ungefähr 70 Namen und Gesichter zu einer Zeit merken, Namen und Gesichter so zuordnen. Na, je nachdem, Tagesform und so, ist das mal mehr oder mal weniger. Aber das ist so das, was wir wahrnehmen können. Gesichter und Namen, so 70. 70 Personen, die wir kennen und die wir namentlich begrüßen können. Wenn wir uns jetzt vorstellen können, die 70, die ich kenne, davon kennt jeder auch 70. Na, dann bin ich um die Ecke bekannt mit 70 mal 70 Menschen. Das ist irgendwo schon im vierstelligen Bereich. Und dann weitergedacht, nochmal, mal 70, dann geht es in den Millionenbereich. Und jedenfalls so 4, 5, also 70 hoch 6, das ist eine lächerlich große Zahl. Da wage ich mich mal nicht ran. Na, aber darüber ist das so ein bisschen schlüssig, dass jeder Mensch mit jedem Menschen verbunden ist oder bekannt ist um 5 oder 6 Ecken. Jetzt setz diese beiden Gedanken mal zusammen. Die Signale, die du rausschickst, an einzelne Menschen oder vielleicht an eine Menschengruppe. Es kann einen Dominoeffekt geben. Wenn du einem Menschen mit Liebe und mit Freundlichkeit begegnest, es kann einen Dominoeffekt auslösen. Wenn du mit wenigen Menschen sprichst und wenn du ihnen die Liebe Gottes glaubhaft vermittelst, es kann sein, du bekommst gar nichts von dieser Wirksamkeit mit. Aber es kann sein, dass ein Dominoeffekt ausgelöst wird. Deshalb das, was ich dir mitgeben möchte, diese kleinen Anfänge, sich von Herzen einem Menschen zuwenden, in eine Begegnung gehen, vielleicht diese kleine Angstschwelle überschreiten. Schau mich an. Was ist eigentlich los? Wie geht's dir eigentlich wirklich? Trivial, alltäglich, ist jetzt irgendwie so keine große Heldentat, aber es kann eine Dynamik ins Werk setzen. Ich finde es für mich jetzt besonders spannend, weil ich festgestellt habe, ich kann das jetzt an einer Stelle nachweisen, dass ich um 5 Ecken mit Donald Trump bekannt bin. Ich wusste das vorher, dass das wahrscheinlich so ist über diese kleine Welttheorie, aber jetzt weiß ich es, weil bei unserer Besuchstournee durch diese Gemeinde haben wir jemanden besucht, das ist jetzt natürlich eine Frage der nationalen Sicherheit. Wir haben eine Person kennengelernt und besucht, die hatte ein Foto hängen. Ich glaube, es war kein Selfie, aber da war diese Person, die wir besucht haben, auf einem Foto mit George W. Bush, dem früheren Präsidenten. Das heißt, ich kenne diese Person aus unserer Gemeinde. Ich sage mal, Gudrun. Gudrun hat um eine Ecke verwandtschaftliche Kontakte in die Familie von George W. Bush. Und George W. Bush, den habe ich gesehen bei der Einführung von Donald Trump. Also, ne? Also 5 Glieder. Also Gudrun ist unser Arm ins Weiße Haus. Nur, dass ihr das mal wisst. Ja. Also ich wollte es nur einmal an einem Beispiel deutlich machen. Wir wissen nicht, mit wem wir sprechen und was der in Reaktion auf unsere Ansprache, was der vielleicht an diesem Tag macht, wie er den anderen Menschen begegnet und wo so ein Dominoeffekt, wo der vielleicht endet und wen der am Ende trifft. Was du tust im Alltag, wie du einzelnen Menschen begegnest, es ist wichtig, auch wenn es vielleicht bedeutungslos dir erscheint. Wenn du dich auf eine Begegnung einlässt, wir haben ja manchmal Ängste in uns, ne? Dann geht es oft darum, dass wir Angst haben, dass wir Erwartungen beim Gegenüber wecken, die wir nicht erfüllen können. Ein gläubiger Geschäftsmann war mal unterwegs, hatte einen Aufenthalt in einem Bahnhof und war in der DB-Lounge, hat sich da so ein bisschen ruhigerer Bereich und hatte da irgendwie so ein Upgrade und konnte sich da zurückziehen in die DB-Lounge und hat da Zeitung gelesen. Und dann kam eine Person da rein, die hat geschnorrt. Die fing an, einzelne Leute anzuquatschen. Hasse Manne Mark damals. Oder ich weiß nicht, war vielleicht schon Eurozeiten. Auf jeden Fall, es war diesem gläubigen Geschäftsmann unbehaglich und er zog die Zeitung immer weiter hoch. So, er hat da so sein Schutzschild in Zeitungsform hochgefahren und er hörte aber, wie dieser Mensch, der schnorrte, wie der immer näher kam und auf einmal war eine verdächtig lange Pause und er zog die Zeitung etwas näher an seinen Kopf und dann sagte ihm dieser Mensch durch die Zeitung, du könntest mich wenigstens mal anschauen. Und dann war er, weil er ein gläubiger Mensch war, sehr überführt. Und dann hat er sein Visier runtergezogen und dann sind sie in die Begegnung gegangen. Ich weiß auch da nicht, wie das ausgegangen ist. Aber ich wollte nur sagen, wir haben manchmal Angst vor Begegnungen, weil wir Angst haben, überfordert zu sein. Und an der Stelle ist es sehr spannend, wie sich unser kleiner Bericht aus Apostelgeschichte 3 fortsetzt. Schauen wir mal, nächste Folie. Danke. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Also, nächster Schritt ist eigentlich eine Frustration. Da ist eine Erwartung da, finanziell unterstützt zu werden. Und Petrus sagt, Taschen sind leer, das habe ich nicht. In eine Begegnung gehen, du wächst damit Erwartung, das ist so. Aber die Liebe Gottes weiterzugeben und jemandem im Namen Gottes zu begegnen, heißt nicht immer, seine Erwartung zu bedienen. Manchmal heißt es sogar, seine Erwartung erstmal zu frustrieren. Das ist genau das, was hier passiert. Es ist da, das werden wir dann später sehen, so ein Nebeneinander. Ne? Das ist nicht so ganz symmetrisch, was hier passiert. Der gelähmte Mensch denkt, er bekommt etwas und Petrus sagt, nee, auf der Ebene begegne ich dir nicht, aber dann schiebt er nach, aber ich habe was anderes. Also, hab keine Angst vor Begegnung. Hab keine Angst davor, dass du Erwartungen frustrieren könntest. Du musst nicht alle Erwartungen deines Gegenübers bedienen, musst du gar nicht. Gott arbeitet immer mit dem, was wir haben. Und Petrus wusste in dem Moment, ich habe da was. Und das ist erheblich besser als ein bisschen Unterstützung, etwas finanzielle Unterstützung. Nächste Folie. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Auch das ist fast etwas Konfrontatives, Unsanftes. Petrus, man könnte ihm vorwerfen, rücksichtslos zu sein. Petrus sagt einem Gelähmten, steh auf. Das heißt, er konfrontiert ihn mit seiner Ohnmacht. Es hat etwas von Konfrontationstherapie. Wenn wir in der Liebe Gottes Menschen begegnen, dann heißt das nicht immer, dass wir ihre Erwartung bedienen oder dass wir sie irgendwie betütteln oder bemitleiden, sondern es heißt oft, dass wir sie mobilisieren. Das ist das, was hier stattfindet. Petrus mobilisiert hier einen Gelähmten im Namen Jesu. Und ich bin fast sicher, dass es dabei, ja, ich weiß nicht genau, wie Petrus da im Glauben unterwegs war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei ihm einen bangen Moment gab. Er musste ihm erst aufhelfen. Und erst dann heißt es, seine Gelenke wurden fest. Und dann irgendwann, er sprang und er lobte Gott. Ich komme jetzt zurück auf meine letzte Begegnung am 25. August. Es war abends, ich hatte meinem älteren Sohn beim Umzug geholfen. Und weil ich selber so ein kleines Transportproblem hatte, bin ich dann vom Bahnhof mit dem Taxi zu meinen Schwiegereltern gefahren. Und ich spürte dann wieder so, du hast jetzt 5 Minuten oder vielleicht 10 Minuten, und ich spürte diesen Drang in mir, Kontakt aufzubauen zu dem Taxifahrer. Ich habe ihn nicht direkt angeguckt, weil ich hinten saß und er war vorne. Ich habe ihm auch nicht gesagt, er soll mich anschauen. Aber ich habe Interesse gezeigt. Ich hab ihn erst mal gefragt, ich glaube, das war ein junger Kerl, hat gesagt, ist das Ihr Haupterwerb? Und er sagte, nee, und hat ein bisschen erzählt, dass er Abi nachmacht, ein junger Kerl ist es gewesen, und dass er abends so Schichten macht und viel Fürsorge, dass er für seine Familie Geld ranschafft. Und hat so ein bisschen erzählt, dass er ja Abi nachmachen will und nochmal studieren will. Und dann hat er mich gefragt, was machen Sie denn beruflich? Dann waren wir im Thema. Ich habe gesagt, ich bin Pastor. Und dann habe ich nachgeschoben. Es ist meine Aufgabe, mein Auftrag, oder wie soll man sagen, ich habe es auf dem Herzen, Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben und ihnen zu sagen, es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dass sie da sind. Dann war ein Moment Stille und dann sagte dieser Taxifahrer, ich habe heute Geburtstag. Genau. Also da habe ich so gemerkt, habe ich eine Resonanz gemerkt, da habe ich irgendwie gespürt, ah, hier hat Gott irgendwie Drehbuch geführt. Und jemand hat an seinem Geburtstag gehört, du bist von Gott geliebt und es ist gut, dass du da bist. Das war ein Moslem, ich habe dann noch so gesagt, ja, hier, wir sind mit Jesus unterwegs und so, Erlöser. Und dann war es auch schon vorbei. Ich weiß gar nicht, was draus geworden ist, aber ich weiß, über 5 oder 6 Ecken hat er mit Xi Jinping zu tun. Na, man weiß nicht, wo geht das hin? Wo geht die Kettenreaktion hin? Ich lade euch jetzt ein, dass wir im Moment still sind und dass wir Jesus anschauen. Jesus, wir danken dir, du bist das Gesicht Gottes, das uns zugewandt ist. Du schaust uns an und du sagst zu uns, schau mich an.